Begeisternd, also wirklich, finde, du hast einen guten Einstieg gemacht, Adrian. Begeisternd, gerade auch, was Silvia dort gesagt hat, wie gesagt, dass es nicht nur einfach helfen ist, sondern gerade konkret in die Situation hinein helfen, was eh schon mega stark ist. Jetzt, was begeistert dich? Uns begeistert in der Regel ja vieles. Ich konnte gestern das erste Mal wieder richtig an TÜV fahren, den Zugersee. Das hat mich begeistert, oder? Etwas anderes, was mich begeistert, ist, dass wir jetzt die frische ICF Altdorf Homepage haben. Genau, und da möchte ich wirklich vor allem mit meiner Frau, Steffi, ein Kränzchen mit, was ich investiert hat da. Genau, wobei fertig ist ein weiter Begriff mit Homepages. Sie steht jetzt einmal, man kann eben anklicken und dann sieht man das. Zum Beispiel der Podcast-Feld, also die Predigten, die man nachhören muss, die sind noch nicht drauf. Die sind auf der alten Page. Die alte Page, die wird es sicher noch ein paar Wochen geben. Eben gerade unter anderem, bis wir dann sicher auch den Podcast haben, übergezogen haben. Und ansonsten das eine oder andere. Das ist eine Arbeit, die nie aufhört. Wo wir gemerkt haben, ich bin jetzt auch, weil Steffi jetzt dran war, habe mich auch ein bisschen reingerutscht. Und es hört nie auf. Aber es hat jetzt gleich mal, wir sind mega happy, dass sie seit gestern Morgen ist die ready. Und das ist sehr erfreulich. Könnt ihr mal reinklicken. Können wir jederzeit auch Feedbacks dazugeben. Sind wir sehr offen dafür. Aber es ist cool, dass es jetzt mal steht. Etwas anderes, was mich begeistert, ist letzten Sonntag, der Familiengottesdienst schon da war. Wir sind, ist auf mich der erste Familiengottesdienst, den wir erlebt haben. Und mir hat es mega gefallen, wie der Lukas einfach die Kinder eingebaut hat, ganz spontan. Einfach die Kinder mit eingebaut hat, allen vor allem Timo, oder? Aber allgemein auch, wie die Kinder mitgemacht haben, das hat mich mega gefreut und hat das auch schön gefunden. Und es hat mich einfach, ja, ich finde es schön, dass wir aufs Jahr verteilt die Familie Gottes, die weiterhin haben, wo die Kinder mit drin sind. Es hat mich auch gefreut, teilen, dass nachher haben wir ja gegessen zusammen. Und nicht nur einfach, weil einmal mehr wieder ein mega feines, grosses Buffet da war, sondern weil die Leute so verhockt sind. Meine Gottesdienst war schon um 10:15 fertig. Und um 10:45 haben wir eine grosse Sitzung mit dem Lobpreisteam. So mit einer halben Kille. Und auf jeden Fall 3 Stunden lang sind die Leute verhockt und haben austauscht und gegessen und zusammen Gemeinschaft verbracht. Und das ist nicht selbstverständlich. Also ich finde es auch schön. Und ich denke, es ist cool, dass es so ist. Das begeistert mich. Jetzt aber der Wert. Genau, wir sind in der Wertesreihe, wie gesagt worden ist, die 6 ICF-Werte. Wir sind beim 3. angelangt, aber beim 5. in der Reihenfolge, in der Chronologie, vom Leben begeistert. Ich möchte zum Einstieg gerade den Vers lesen, also den Wert lesen, wie er ausgeschrieben ist, also nicht nur dort Kurzform. Wir sind begeistert vom Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Es hat wie 2 Sachen in der längeren Version. Es ist wichtig zu wissen, dass wir sind begeistert im Leben mit Gott. Also Gott spielt eine wesentliche Rolle in diesem Wert. Wir sind auch begeistert, weil sonst kannst du in so vielen begeistert sein. Wir sind begeistert, dass wir das Leben mit Gott führen können. Wir haben aber auch eine positive Lebenseinstellung. Was heisst das? Man kann das missverstehen. Man kann sagen, ja gut, es geht einfach darum, dass man so ein Feel-Good-Killer ist. Alles okay, alles easy. Man kann sagen, ja, es ist dann so vielleicht ein bisschen klischee-mässig ICF. Und ich spiele gerne ein bisschen damit, oder? Und Fall ist so der Punkt da, ich meine, gerade jetzt an Leo, der Leiter vom ICF Movement, der den Wert mit seinem Team definiert hat, der hat auch mehr als genug Herausforderungen. Wir leben in einer Welt, wo Schmerz allgegenwärtig ist. Wo Schicksalsschläge allgegenwärtig sind. Wo Arbeitslosigkeit allgegenwärtig ist. Wo Verfolgung allgegenwärtig ist, wo Einsamkeit allgegenwärtig ist. Und inmitten von all dem sagen sie, wir sind begeistert vom Leben mit Gott und wir haben eine positive Lebenseinstellung. Wie passt das zusammen? Und dass es wirklich Realität ist, dass gewisse Sachen wirklich herausfordernd sind, haben wir einen Clip mitgebracht, wo wir vor ein paar Wochen in Luzern im ICF gezeigt haben, über den Weltverfolgungsindex. Und ich habe das spannend gefunden, dass wir uns auch wieder einmal mehr wieder über ein Thema, das meiner Meinung nach eher ein bisschen ein Schattendasein fristet. Vielleicht in der Kirche weniger, aber in der Gesellschaft. Wie viele Christen verfolgt werden und wie gesagt, dass nicht darüber geredet wird. Der Clip ist von Open Door, geht 2,5 Minuten. Genau, mach es so bequem und schauen wir das zu Gemüt.
Für ihren Glauben an Jesus Christus verfolgt. Diese größte Christenverfolgung aller Zeiten findet selten ihren Weg in die Medien und die Diskussionen von Kirchen und Politik. Um die Öffentlichkeit auf die Situation verfolgter Christen aufmerksam zu machen, erstellt Open Doors regelmäßig die umfangreichste jährliche Untersuchung zur Religionsfreiheit von Christen, den Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Die Veröffentlichung des Index stößt Berichte und Diskussionen an. Zitiert von Medien und Politikern, weltweit millionenfach abgedruckt, gibt dieser Index verfolgten Christen eine Stimme. Sie selbst arbeiten an ihm mit. Über unser weitreichendes Netzwerk von Kirchen, Untergrundgemeinden und Pastoren sammeln wir mit Hilfe eines umfangreichen Fragebogens Informationen zu dem Druck, unter dem die Christen vor Ort in 5 verschiedenen Lebensbereichen stehen. Auch Länderexperten von Open Doors, regionale Fachleute und Forscher tragen zum Weltverfolgungsindex bei. Zusätzlich ergibt eine Auswertung von Medienberichten und Meldungen von unseren Partnern vor Ort das Maß der Gewalt, dem Christen im Land ausgesetzt sind. Externe Experten überprüfen unsere Arbeit. Auf diesem Weg ergibt sich ein umfangreiches Bild, das die spezifische Situation der Christen in den verschiedenen Ländern zeigt. So kommen auch Länder in den Fokus, die selten in der Öffentlichkeit stehen, wenn es um Christenverfolgung geht. In unserem täglichen Dienst für verfolgte Christen hören wir immer zuerst die Bitte: Sagt den Christen weltweit, betet für uns. Daher geben wir verfolgten Christen in den begleitenden Veröffentlichungen zum Weltverfolgungsindex ein Gesicht und berichten exemplarisch über die zahlreichen Einzelschicksale, damit der weltweite Leib Christi für die verfolgten Christen im Gebet einstehen kann. Gebetsanliegen verfolgter Christen und Möglichkeiten, sie zu unterstützen, sowie weitere Informationen zum Weltverfolgungsindex und der Situation verfolgter Christen finden Sie auf unserer Homepage www.opendoors.de.
Merci. Und ich finde es so wertvoll, wie es immer, wie es jetzt am Clip betont worden ist, bitte betet einfach. Und manchmal denkt man, ja, beten, ja, ist halt jetzt auch noch halt, aber es hat so viel Kraft. Einfach, dass man immer wieder betet und natürlich auch noch versucht, das Ganze auch ein bisschen in die Gesellschaft hineinzubringen, dass es einfach eine Tatsache ist und dass es auch Ungerechtigkeit ist. Und gleich sagen sie, hey, betet für uns, wir kämpfen den guten Kampf vom Glauben. Was aber die Begeisterung in sich ist, in dieser Not hinein, derart begeistert sein. Falls Eyes of Movement gibt es ja seit 1996, also ist eigentlich auch jünger als die Kirche da. Und so neuere Bewegungen, sehr oft, also nicht immer, aber sehr oft auch, ist manchmal ein gewisser, wie soll ich sagen, Protest vielleicht das Herz geworden, aber so ein bisschen versucht, anders zu machen. Man hat es gesehen, man kennt es, man will einen anderen Schwerpunkt, einen anderen Fokus reinbringen. Und was mein Fokus war vom Leo, war schon, es gibt wie so beide Extreme, wenn es um das geht, wenn es um die positive Lebenseinstellung geht. Da gibt es extrem zu sagen, hey, Jesus ist für uns gestorben, der Geist wirkt schon, wir können einfach chillen. Ist alles schon easy. Da kommt, es ist ein bisschen verwandt mit dem Wohlstandsevangelium, ist vielleicht bei uns ein bisschen weniger ausgeprägt als jetzt die Übersee. Aber einfach so ein bisschen, hey, wir sind gesegnet, wir sollen reich sein, wir sollen auch materiell reich sein und sonst ist irgendetwas halt ein bisschen komisch und so. Und das ist etwas, wo ich glaube, so in der Schweizer Kirchenlandschaft nicht so der Punkt ist. Schon von früher her nicht. So ein bisschen, dass wir sind schon vor einer Wolke und wir können, wie gesagt, einfach geniessen. Es braucht auch keine Evangelisation mehr. Das höre ich selten. Ich kenne tendenziell eines andere Extrem. Wir haben bei uns, wo wir uns getroffen haben, mit Aschwanders und Renners, haben wir recht lange über Gesetz und Gnade geredet. Und ein Stück weit auch so ein bisschen über eine gewisse Enge, die man kennt vielleicht. Die man vielleicht ein bisschen kennt auch von den Staatskirchen. Und einfach so ein bisschen einem Gott zu gefallen, einem Gott oder Traditionen einzuhalten, Gesetze einzuhalten und immer zu hoffen, dass es dann lange und gut ist. Wir haben recht lange geredet, dass es auch etwas sein kann, was bedrückend sein kann, was schwierig sein kann, was sagt, hey, aber wir haben doch einen Gott, der für uns ist. sagt Leo. Und so ein bisschen das Ding, so ein bisschen, wir sollen gebückt, wir haben die Last von dieser Welt auf unseren Schultern und wir müssen einstehen und die Welt da und da ist alles schlecht und so. Aber wir können jetzt etwas dagegen tun. Mit dank uns, wenn wir die Last auf uns nehmen, gebückt durchs Leben durchgehen, demütig durchgehen, dann ist gut. Und meine Demut ist ein mega gutes Wort. Es wird manchmal falsch verstanden. Es wird manchmal überstrapaziert. Demut ist ein ganz starkes Wort. Aber es wird manchmal so demütig, so ein bisschen, ja, wir sind Christen, wir sind halt, ja, genau, und alles. Und das hat Leo nicht wollen. Er sagt, wir sollen begeistert sein vom Leben, wir sollen positiv sein. Ein gutes Bild, das ich immer wieder finde, ist, dass sehr viele Kirchen, sehr viele Freikirchen bekannt sind dafür, was sie dagegen sind. Man ist gegen so viele moralische Punkte. Aber man ist erst dran, den Leuten signalisieren, hey, wieso finden wir das jetzt nicht so gut? Und vor allem, für was sind wir? Wenn wir als Kirche, wenn wir als ISF Altdorf bekannt sind für das, wo wir für sind, oder was wir dagegen sind. Und das ist nicht der Punkt. Es gibt Sachen, die finden wir moralisch nicht richtig. Kann man so sagen? Soll man auch so sagen? Aber es nützt ja nichts, einfach zu sagen, das und das und das wollen wir nicht. Und zu sagen, hey, Gott hat sich etwas überlegt dabei. Gott hat sich etwas überlegt. Er will dir einen Schutz geben ins Leben. Und lass uns über den Schutz reden. Lass uns über Gottes Motiv, über Gottes Gedanken sagen. Wieso er da ein Gesetz macht und wieso da Paulus oder andere einfach sagen, hey, es bleibt da sauber, bleibt da klar. Und da, denke ich, ist mir immer wieder viel Aufbauarbeit da und immer wieder viel Kommunikationarbeit. Dass man nicht einfach sagt, so machen wir das nicht, so ist es so bei uns so, sondern wegen dem und dem Grund glaubt mir, dass es besser ist, das Leben so zu führen. Weil Gott sich das und das überlegt hat. Weil Gott ist fürs Leben. Gott hat das Leben geschaffen. Und er will, dass man die Freude hat darin. Auch in der Nöte. Weil jetzt auch immer wieder bei verfolgten Christen vorkommt und sagt, hey, wir werden verfolgt, wir haben Schwierigkeiten ohne Ende. Aber wir haben Freude am Leben mit Gott. Ich möchte das immer wieder mit einer Bibelgeschichte illustrieren. Das Mal gehen wir tief ins Alte Testament. Wir gehen in die Zeit vom Prophet Elisa. Prophet Elisa ist ein Nachfolger vom grossen Prophet Elia. Und das ist gerade eine Krisensituation. Genau, die Geschichte ist im 2. Königebuch. Wer eine Bibel aufklicken oder aufblättern will. Genau, 2. Könige, Kapitel ab Kapitel 6. Genau. Und zwar, der Oberpunkt ist, negative Umstände haben wir alle. Genau. Egal wie begeistert wir sind, wir haben gleich negative Umstände, die begleiten uns ganz treu das Leben lang. Aber auch damals zu dieser Zeit, vor gut 3000 Jahren. Ich fange an lesen ab Vers 24 und 25. Einige Zeit später zog König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke bezahlen. Zornig rief er, Gott soll mich schwer bestrafen, denn wenn ich nicht heute noch Elisa, den Sohn Schaffats, um einen Kopf kürzer mache. Also die Umstände damals in Samaria, in der Hauptstadt von Israel, damalig, war verheerend. Wirklich verheerend. Ich meine nicht nur, dass man einen Eselskopf oder Taubenmist gegessen hat, sondern man dafür musste zahlen. Man musste zahlen, Taubenmist essen, was in sich völlig irrsinnig ist. Und die Verse habe ich nicht auf der Screen, weil es mich wirklich gerüselt hat. Aber es hat wirklich auch Kannibalismus gegeben zu dieser Zeit. Man hat Menschen gegessen aus purer Verzweiflung. Also das sind wirklich negative Umstände, wo wir nicht mehr zu toppen gewesen sind. Ganz heftig, ganz krass. Jetzt, wie reagiert man in so einer Krise? Wie reagiert der höchste Mann vom Land, der König? Er macht das, was man schnell mal macht. Es macht das, wo ich mich ein wieder ertappe. Man gibt anderen die Schuld. Oder man gibt Gott Schuld. Und er macht gerade beides. Erstmal sagt er, der Elisa ist Schuld. Der Elisa, weil ich schon ein paar Mal Israel geholfen hat, wo der König auch dankbar war und sich bei ihm bedankt hat, Aber jetzt hat man alles wieder vergessen. Man hat dann manchmal ein kurzes Gedächtnis, oder, bei guten Sachen. Man gibt Schuld anderen. Und weil er dann Elisa, wo ja dann der Mittler ist, oder in dem Sinne so der Sprecher ist von Gott, gibt er indirekt auch Gott Schuld. Man gibt Gott Schuld, man gibt anderen Menschen Schuld. Wie oft hört man das? Wieso lässt Gott so viel Leid zu? Hört man immer dann, wenn etwas nicht gut läuft. Wenn etwas gut läuft, danken dann die wenigsten Gott, oder? Auf alle Fälle, er macht das, wo wir in der Gefahr sind. Hey, wem gebe ich die Schuld? Auf alle Fälle greift dann der Elisa ein. Ich möchte zum ersten Punkt kommen, wieso wir vom Leben begeistert sollen sein. Und der ist, ich bin vom Leben begeistert, weil ich Gottes Versprechen glaube. Weil ich Gottes Verheißungen glaube. Ich mache weiter Kapitel 7, Vers 1 und 2. Da ergriff Elisa das Wort. Hört, was der Herr dazu sagt. Morgen um diese Zeit könnt ihr beim Stadttor von Samaria für ein Silberstück 5 Kilo feines Weizenmehl oder sogar 10 Kilo Gerste kaufen. Spöttisch antwortete der Hohoffizier, der den König begleitet hatte. Das ist unmöglich. Sollte der Herr etwa im Himmel ein Fenster öffnen und Getreide herunterschütten? Mit eigenen Augen wirst du es sehen, gab Elisa ihm zurück. Ist ja eine steile Antwort von Elisa. Wenn man überlegt, dass für Eselsköpfe 80 Silberstück, für Delikatessen von Tauben mischt, sind 5 Silberstück und nachher für 5 Kilo Mehl und für 10 Kilo Gerste 1 Silberstück. Also das ist relativ, wirklich relativ steil. Dass der andere das nicht ganz ernst nimmt, kann ich jetzt menschlich wunder nachvollziehen. Es nimmt für ihn kein gutes Ende, so viel kann ich schon verraten. Auf alle Fälle, aber der Elisa erinnert daran, wenn wir uns an Gott festheben, sind wir safe. Und aber das Problem ist an der Verheißung oder an der Versprechungen, dass man sie kennt, dass man sie schätzt und dass man sie vergessen. Immer wieder. Ich habe bei uns im Office eine alte Liste gefunden mit Gottes Verheißungen, ganz klassisch. Einfach die Herausforderung, die man hat, wo gerade ein Bibelvers dran gepackt ist. Beispielsweise, der Oberste, ich fange jetzt gerade oben an, wenn du keine innere Ruhe findest, Ruhelosigkeit, sagt Paulus in Philipper 4,7, dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Du kannst den Vers gerade lesen, kannst ihn verinnerlichen, kannst ihn auswendig lernen. Und es wird etwas auslösen. Es wird etwas auslösen im Geist, unabhängig. Aber es wird auf deinen Körper, auf deine Seele Einfluss haben. Weil der Geist ist das Oberste und er hat Einfluss auf unsere Seele, auf unsere Ruhelose und auf den Körper, der angespannt ist. Oder eine andere Herausforderung vielleicht, wenn du dich nicht geliebt fühlst. Das sagt wieder Paulus im Römerbrief, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und das Problem ist ja, dass wir nicht oft am Sonntagmorgen dass die Gefühle haben. Dann geht es uns gut mit der Gemeinde, mit dem Lobpreis und so. Der Flow ist da. Sondern vielleicht am Montagmorgen. Soll vielleicht die Nacht, wenn du nicht einschlafen kannst, weil du vielleicht einen Tag voll Arbeit hast oder hinter dir hast, dass man das Licht einschalten und sagen, hey, ich fühle mich gerade mega ruhelos. Philipper 4,7. Ich lese und ich lese und ich lese. Ich lerne auswendig. Ich bleibe dran. Und ich habe da ein paar Exemplare ausgedruckt. Ich werde es nachher auf die Partyschlitte anlegen. Nehmt es mit. Könnt es gerne mitnehmen. Ihr könnt mich fragen, dass ich es so digital schicken kann, falls ihr noch mehr Herausforderungen habt, die ihr reinnehmen könnt. Es sind etwa 20 drauf. Aber es ist ganz wichtig, dass man immer wieder weiss, hey, in all diesen Herausforderungen, wir haben Gottes Verheißungen. Und wie gesagt, wir kennen es, wir wissen es, wir schätzen es, aber wir vergessen es immer wieder. Und auch ein kleiner Tipp ist natürlich immer wieder auch auswendig lernen. Ich meine, wie oft ist jetzt gerade, das einfachste Beispiel ist vielleicht immer noch der Stau. Ich fahre in den Stau rein und meine Frau kennt das. Ich werde dann verrückt. Ich werde dann sehr ungeduldig. Und das ist jetzt leider noch nicht drauf. Ungeduld, oder? Aber man hat ja die Liste nicht immer dabei, oder? Und dass man wie auswendig sagt, hey, ja, die Langmütigkeit vom Herrn. Nein, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, Geduld ist ja eine Frucht vom Geist, oder? Sowieso. Galater 5, 22 wäre es natürlich dann. Aber einfach, dass man einfach verinnerlichen tut. Aber der Punkt ist, dass man die Verheißungen wissen und im Herz haben. Und auch wenn man sie vielleicht manchmal vergessen, dass sie sofort wieder vorgeholt werden, indem man sie auswendig zitieren kann oder man schnell immer etwas parat hat und sagen, hey, mal, ich mache etwas anderes, wenn du dich depressiv oder niedergeschlagen fühlst, Psalm 40, 30 und dann kannst du so etwas, das Fundament reinlegen und reingeben. Also wie gesagt, sie liegen auf, bedienen euch, nehmt mit, dass die Verheißungen wirklich parat sind und man könnte in unsere Situation hineinbefehlen. Der zweite Punkt ist, Vers 3 und 4 vom 7. Kapitel, ich bin vom Leben begeistert, weil Gott an mich glaubt. Draußen vor dem Stadttor saßen 4 aussätzige Männer. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir nochmals Glück gehabt. Wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir sowieso gestorben. Was mir da gefällt, dass die Bibel einmal mehr sehr nüchtern, sachlich beschreibt. Ich meine, die 4 Männer haben eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Analyse. Bleiben wir da, verhungern wir. Gehen wir dorthin, werden wir vielleicht umgebracht, sterben wir auch. Was soll's? Gehen wir all in, riskieren wir es. Riskieren wir das, was bis jetzt noch niemand riskiert hat. Was aber natürlich der Punkt ist, es sind Aussätzige. Und wir wissen ja in der Regel, oder, dass das Aussätzige einen schweren Stand hatten. Als erstmal sind sie körperlich beeinträchtigt durch ihren Aussatz, aber auch von den sozialen Dingen. Sie sind ausgeschlossen gewesen, sie sind die absoluten Aussenseiter gewesen. Ich habe mir das nochmal vertieft anschauen und ich habe dann im 3. Mose, Kapitel 13, also das ganze Kapitel, wie mit Aussatz umzugehen ist. Und da geht es immer darum, ja, man soll machen, tun, beten und alles, und Priester und alles, dass der Aussatz doch, wenn möglich, kann weggehen. Wenn er aber nicht weggeht, dann ist es nicht gut. Wenn dann Aussetzungen durch etwas durchgelaufen ist, dann ist immer einer vorausgegangen und hat unrein geschrien. Dass jeder gewusst hat, aus einer Aussetzung. Manchmal haben sie sich ein bisschen mit Kapuzen so ein bisschen verdecken. Also stell dir mal vor, du läufst jetzt da durch Schattdorf oder Altdorf, hast irgendetwas und es läuft einfach einer vor dir und ruft, ja, unrein im Fall. Die Person hinter mir ist voll unrein, gell? Der nur noch zu nahe kommen. Gar nicht cool. Das ist das Leben von den Aussetzungen. Darum sind sie natürlich ausgesondert gewesen, weil sie das natürlich auch nicht auf sich nicht ausgehalten haben. Also es war wirklich happy gewesen. Und mich hat es wieder neu eigentlich aufgeschreckt, wie sehr dass die am Rand gestanden sind. Wie sehr dass sie nur schon körperlich gestraft gewesen sind, aber wie sehr dass der körperliche Ding auf ihre Seele und auf ihren Geist Einfluss gehabt hat. Genau die gebraucht Gott zum das Wunder einleiten. Niemand anders als die 4. Von der Gesellschaft völlig verachtet, von der Gesellschaft völlig ignoriert, von der Gesellschaft als unrein angeschrien. Wie oft erlebe ich das? Wir sind nicht aussätzig. Aber wir haben vielleicht anderes Ding. Vielleicht denken wir, hey, was kann ich schon? Der kann das besser und dies kann das besser und der kann dies jetzt wieder anders. Und wir haben das Gefühl, hey, was kann ich denn schon beitragen dazu? In all meinen Krisen, in all meinen Situationen. Gott will dich und mich genauso brauchen. Er hat die 4 Aussätzungen gebraucht, als ein Bild vom untersten Punkt, wo der Leute brauchen, um den Sieg reinzubringen ins Volk. Und da, wenn das nicht eine Motivation ist. Der dritte Punkt ist, ich bin vom Leben begeistert, weil Gott Umstände verändern kann. Und zwar im grossen Stil. Vers 5 bis 7. Sobald es dunkel wurde, machten sich die 4 auf den Weg zum Heerlager der Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keine Menschen entdecken. Denn der Herr hatte die Syrer das Donner von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind bestimmt die Könige der Hethiter und Ägypter mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zu Hilfe gerufen. Gleich greifen sie uns an. Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes Hab und Gut, alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Die Angst, die sie kannte, die Bündnis, war eine Realität. Man hat immer wieder, wenn man vor einem Krieg gestanden ist, hat man immer wieder versucht, wenn man das Geld hatte oder auch Beziehungen hatte, andere Könige noch zu gewinnen und durch das auch Truppenstärken aufzustocken. Aber was mich auch fasziniert an dieser Geschichte ist, meine, im Alten Testament gibt es auch Geschichten, wo es viele Tote gibt. Da kein einziger Tote, kein einziger Verletzte. Also nicht, wie sie geflüchtet sind natürlich. Aber einfach, Gott löst es einfach akustisch. Ganz, ganz krass eigentlich, ganz eindrücklich. Aber Gott löst Peng. Und wie sehr wünschen wir uns das? Irgendeine Situation und etwas löst sich einfach Peng. Und Gott macht es noch. Gott macht es noch. Er macht es nicht immer. Er macht es mehr, als wir denken, aber weniger, als wir wollen. Ich möchte mir da erlauben, einen kurzen Werbeblock machen für das Paladina-Weekend, wo wir ja am Frommen Leichnam-Weekend im Juni gehen. Wir haben ja dann schon, wo ich mit meinen Mädels, wo man das organisiert und leitet, gewusst gehabt, wir müssen schon ein Thema definieren. Aber ich finde es nicht so einfach, ein Thema definieren, wo man 4 Tage fokussiert, wo man ein halbes Jahr vorher schon weiss. Finde ich jetzt nicht ganz so das Einfachste. Und gleich sind wir dann bei der Bar hineingestanden und like, was könnte man machen? Es wäre schon ein cooles Thema, wo ich jetzt Freude habe, ein halbes Jahr später immer noch. Und plötzlich ist es uns auf der Zunge gelegen. Das Thema Wunder. Grosse und kleine Wunder. Und da hat Gott ein grosses Wunder gemacht. Und Gott macht auch heute noch grosse Wunder. Aber sehr oft macht Gott eben auch kleine Wunder, wo wir sehr oft auch nicht mehr sehen. Wenn wir den Kopf, was ich wo haben, wenn wir immer vielleicht uns auch manchmal auch ablenken lassen. Wenn wir vielleicht denken, das ist etwas Kleines. Aber eigentlich hat es eine grosse Sprengkraft. Und mich freut es an diesem Paladini-Weekend 4 Tage lang über die grossen, aber auch über die kleinen Wunder können zu fokussieren. Und was mich immer begeistert ist, was ein kleines und in sich eben doch ein grosses Wunder ist, wenn ich mit Leuten rede, die wirklich in Kämpfen sind, die Herausforderungen sind, ob es körperlicher, seelischer, geistiger Natur sind. Aber sie versuchen, den Fokus auf Positives zu heben. Und es hat nichts mit Schönreden zu tun. Das hat nichts mit Naivität zu tun. Man sieht, die Schwierigkeit ist da, vorhanden. Aber sie sagen, ich habe in dem Ganzen trotzdem einen Frieden. Ich habe in dieser ganzen Anspannung trotzdem eine Freude. Ich habe den ganzen Schmerzen, den ich habe, sehe ich das Gute und bin zuversichtlich, dass es zu gegebener Zeit bessert oder geheilt wird. Und das ist so ein tiefer Schatz in sich. Und das ist mich ein grosses Wunder. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Schritt in die Linderung geht. Und das ist etwas, wo wir immer wieder manchmal neigen dazu, es zu übersehen, wenn wir das Grosse wollen und das Grosse Spektakuläre halt auch lieber haben, oder? Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Ich bin vom Leben begeistert, weil wir die gute Nachricht weitergeben können. Der Schluss dieser Geschichte ist, als nun die 4 aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann raffen sie alles Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie am Kostbaren finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Die 4 aussätzigen Männer inmitten von all diesen Tieren und Esswaren und Getränk und Gold, die werden sich gefühlt haben, wie der Dagobert ist im Geldspeicher. Wobei, es müsste ja eher der Donald sein, weil er ist ja arm und so, und der Dagobert kennt sie ja, oder? Aber ja, der Donald wäre ich noch ein paar, du gehst ja hinten dran am Umschmollen, oder? So wird sich gefühlt, hey, aus enormer Armut, aus enormem Hunger, ein enormer Überfluss. Wir haben einen Gott, der grosszügig ist, der Überfluss geben will. Aber was mich auch da wieder gefällt an der Bibel ist, dass es wieder sehr nüchtern ist. Die vier Männer machen es nicht nur freiwillig, sie wissen, sie haben eine Pflicht, das weiterzugeben. Aber sie machen es trotzdem, das schmälert ihre Leistung nicht. Weil sie merken, hey, mal, heute ist ein Freudentag. Wir sind so reich beschenkt worden. Wir wollen etwas davon zurückgeben. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wir reden nicht von vier normalen Männern. Vergiss den schnell mal wieder, oder? Wir reden immer noch von vier aussätzigen Menschen, die völlig am Rand sind von der Gesellschaft. Und wie viel könnten sie menschlich sagen, hey, weisst du was, das Leben lang sind wir jetzt ignoriert worden. Das Leben lang haben die uns ausgelacht, ignoriert, angeschrauen als unrein und als ich was fürchtig. Jetzt haben wir mal etwas für uns. Jetzt haben wir mal etwas, das uns gehört. Jetzt sind wir mal die Chefin. Jetzt haben wir mal einen Wert. Und die anderen sind nur noch ein bisschen leiden. Das ist ihnen fremd. Sie sind weder beleidigend noch nachtragend. Sie sagen, heute ist ein Freudentag. Wir müssen das teilen. Und wenn man die Verheißungen durchgeht und wenn man einmal in der Stille ist und sich überlegt, wir sind so reich beschenkt von Gott, also behalten wir es nicht für uns. Geben wir es weiter. All das, was du mit Gott erlebst. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, dass was du mit Gott erlebst, das interessiert dein Umfeld. Wir erleben so viel mit Gott, kleine und grosse Sachen. Das interessiert die Leute. Und dass wir das weitergeben. Das ist wie ein Reichtum, den wir anhäufen. Und wenn das nicht einen Ausfluss hat, das ist nicht gesund in sich. Jeder hat einen Einfluss, einen Ausfluss. Wir kommen von Gott Segnungen über. Wahrscheinlich mehr, als wir denken und glauben. Wir kommen Segnungen über. Wir kommen Wert über. Wir kommen Hoffnung über. Wir kommen Zuversicht über. Wir kommen Erkenntnis über. Aber das muss wieder ausfließen. Sonst stockt es, sonst wird es komisch. Sonst steht es still. Und das leben die vor. Sie sind reich beschenkt worden. Aber sie gehen den Reichtum weiter, indem sie die anderen mit ins Boot holen. Und das ist etwas, wo der Schlusspunkt ist. Wir sollen die Freude, die wir mit Gott haben und auch die Herausforderungen weitergeben, rausgeben. Immer und immer wieder. Und das ist so schön, weil es ein lebenslanger Prozess ist. Weil es immer in den Momenten ist, wo du das weitergibst, was du erlebt hast. Weil du die Freude, die du hast mit Gott, kannst weitergeben, was die Leute interessiert. Und das ist ein cooler Prozess, den der Heilige Geist uns auch führen möchte. Wo er Impuls gibt. Ich komme sehr oft Impulse, weil ich plötzlich merke, ich könnte das reinbringen, ich könnte das sagen. Und plötzlich merke ich, ich renne durch eine offene Tür. Mein beliebtes Ding sind immer der Film. Und ich habe schon ein paar Mal, dank dem neuen Zwingli-Film, können über den Glauben reden. Ob das jetzt Zürich war oder auch die Schweiz auch schon. Einfach mit Leuten über den Glauben, weil der Film ist in aller Mund oder in vielen Mund. Und plötzlich redet man darüber und sagt, hey, so cool die Kernbotschaft in diesem Film. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Es geht nicht darum, einfach alles abzuhäkeln. Es geht darum, mit diesem Gott eine lebendige Beziehung zu haben. Es ist unsere Kernbotschaft. Und man hat die Möglichkeit, in Form jetzt von einem Film, das hineinzugeben. Es gibt noch so tausend andere Möglichkeiten. Aber ich habe den Film geschaut, ich habe ihn stark gefunden, ich kann es hineingeben, weil ich merke, es ist etwas Zeitgemäßes und die Leute sind dran und sie kennen es. Und da gibt es viele Beispiele, das weiterzugeben. Und die Aussetzungen, die sind, also die Leute sind dazu, also man musste etwas weitergeben, man hat sich nicht für sich behalten, ist man bestraft worden. Und auch wir sind herausgefordert, Täter vom Wort zu sein. Und nicht einfach für uns zu behalten, sondern weiterzugeben. Wir werden nicht bestraft, wenn wir es nicht machen. Zum Glück. Aber wir sollen dafür gewonnen werden und begeistert werden. Wir haben so viel von Gott bekommen. Wir dürfen das begeistertes Leben mit Gott haben, in all unseren Kämpfen. Und für das möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du ein Gott bist, der fürs Leben ist. Du hast uns das Leben geschenkt und du bist ein Gott, der lebensbejahend ist. Und all die Punkte, all die moralischen Punkte, all die Gesetze und Gebote, die hast du uns gegeben, aus einem Schutz, aus einem Gedanken. Und ich bitte dich, dass wir diesen Schutz und deine Gedanken, deine Motive kommunizieren können. Und nicht einfach nur, dass das Verbot an erster Stelle ist und nachher kommt lang nichts. Sondern, dass das Gebot kommt, aber immer verpackt, warum man etwas macht. Dass man den Wert dahinter versteht und den Punkt dahinter. Ich möchte danken für die Geschichte, dass die vier aussätzigen Männer einfach, dass du sie gebraucht hast, für das Wunder einzuleiten. Und dass wir manchmal das Gefühl haben, wir fühlen uns so am Rand drängt und so schwach und so hilflos. Aber du willst dich und mich brauchen, zum Grosses zu tun. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer dafür begeistert werden, immer dafür gewonnen werden, um das, was wir mit dir erleben, können weitergeben. Ich bitte dich, dass man uns nach dir ausstreckt, auch gerade in den nächsten Tagen, dass wir Sachen mit dir erleben, dass wir dich suchen und dass man sich dann findet. Und dass wir das, was wir mit dir erleben, dass wir das in unser Umfeld weitergeben können. In unserer Sprache, in unseren Bildern, in unseren Beispielen, in unserem Umfeld. Danke, dass du ein Gott bist, wo wir von dem begeisterndes Leben haben. Mit allen Kämpfen, mit allen Herausforderungen. Und dass wir in all diesen Herausforderungen Kämpfen an deine Verheißungen glauben und einfach mit deiner Hilfe rechnen. Danke, himmlischer Vater, dass du mit uns in die Woche kommst und dass du uns stärkst und dir wieder neue Perspektiven schenkst. Amen. Wir werden jetzt noch einen zweiten Teil vom Lobpreis haben, wo man einfach die Beziehung mit Gott einmal mehr neu stärken, sich segnen lassen und auch mit den Liedern zum Ausdruck bringen kann.